Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 95, Bewegung.
Ja, heute kommt mal Bewegung in den Farmcast. Es geht um Bewegungen gegen zum Beispiel politische Einflüsse oder Verordnungen, was ja vor allem bei uns in der Landwirtschaft momentan eine große Rolle spielt. Ja, und da steckt halt oft mehr dahinter als nur ein Protest oder eine Demonstration. Das sind halt oft komplexe Thematiken, wenn man sich mal genauer damit befasst, was da im Hintergrund eigentlich oft der Auslöser dafür ist und was eigentlich passiert. Ja, und heute geht es vor allem eigentlich ja zum einen mal um diese Fridays for Future Bewegung, die ja schon länger hier vor allem ja in Europa eigentlich eine Rolle spielt. Und zum anderen geht es dann heute noch um das Thema der grünen Kreuze, aber da kommen wir dann später noch mehr dazu. Ja, Thorsten und Jessica sind scheinbar nicht da, aber...
Ja, hallo, schön, dass du...
Ja, hallo, schön, dass du uns mit einbeziehst.
Vor allen Dingen hast du vergessen zu sagen, warum wir jetzt schon nach einer Woche da sind.
Ach so, ja, weiß ich nicht.
Nee, aufgrund des aktuellen Themas halt einfach, ne? Ja, Peter, wie war deine Woche? Weil diesmal war es ja wirklich eine Woche, nicht zwei Wochen.
Stimmt.
Ja, meine Woche war relativ stressig, weil wir uns noch schnell kurz entschlossen haben, vor der Maisernte nochmal das Gras zu ernten. Das heißt, wir haben die Woche dann alles mal gemäht, weil das ist halt wichtig, dass man vor dem Winter nochmal alles aberntet, weil sonst hat man das ganze alte Gras im Frühjahr wieder. Und so kann es halt im Frühjahr dann schön frisch austreiben. Deswegen mäht man es nochmal im Herbst. Ja, das haben wir die Woche noch schnell erledigt. Ja, wie gesagt, war dann ziemlich stressig.
Ja, weil das alte Gras, das will ja keiner mehr, ne? Das
genau. Ist ja auch nicht so. Und jetzt geht es dann mit der Maisernte weiter, haben da halt noch alles vorbereitet dafür. Die Silos und eben auch die Schlepper und so weiter. Genau. Und das steht jetzt dann für die nächsten zwei Wochen an, die Maisernte. Okay. Ja, und dann kommt... Dann die ganze Bodenbearbeitung und dann die Getreideaussaat. Also ich sag mal, die nächsten vier Wochen, vier Wochen sind dann doch ziemlich arbeitsreich bei mir. Genau.
Ja, aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass viele Schlepper rumfahren mit riesen Anhängern und so, also die großen Geräte gerade hier aus den Garagen rausgeholt werden.
Sozusagen. Ja, genau. Nee, ist jetzt, ich würde auch sagen, vor allem bei uns jetzt mit einer der arbeitsreichsten Phasen im Jahr schon. Also, weil halt, wie gesagt, Maisernte und Getreideaussaat dann alles aufeinander fällt. Das eine wird geerntet, dann muss wieder alles vorbereitet werden, dann wird wieder ausgesät. Genau. Deswegen ist das dann doch schon jetzt die nächste Zeit. Aber dann, wenn das dann abgeschlossen ist, dann kommt erstmal eine ruhigere Phase, weil dann geht es ja schon wieder in den Winter rein und dann ist da wieder ein bisschen entspannter.
Ja, ja. Ladies first, das war jetzt der Peter. Und jetzt kommt Jessica. Wie war deine Woche?
Hallo. meine Woche war, ich sag mal, ein bisschen ereignislos. Ich musste eine kurze Pause einlegen vom Praktikum. Aber alles gut, ich lieg nicht im Sterben und bin jetzt wieder Montag fit und dabei. Und ja, deswegen habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Außer ein bisschen noch vielleicht über die Norla. Die war tatsächlich echt super. Mit dem Wetter hatten wir nicht so Glück. Ich war ja mit Semex dort und es hat echt wahnsinnig geschüttet, aber der Sonntag hat dann nochmal irgendwie so ein bisschen das Ruder umgerissen und es war halt echt Topwetter, die Sonne schien und da war halt auch der Tierschauring gut besucht, weil die ganzen Jungzüchter da waren und das war eigentlich echt ganz cool.
Ach, stark.
Ja.
Ja, bis auf das eine, ne, dass es bei dir nicht so gut lief. Aber
ja
wir werden alle älter und gebrechlicher.
Genau. Na gut, starten wir doch mal gleich hier in unser Thema. Fridays for Future. Was kann man dazu sagen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe erstmal tatsächlich mir überlegt, erstmal rauszusuchen, was, also Bewegung, / Initiative, was heißt das überhaupt? Und ich kann ja mal kurz die Definition vorlesen. Klar, von einer sehr seriösen Quelle, die wir quasi alle nutzen, wenn wir irgendwas wissen wollen. Und die Definition für eine Initiative ist eine Interessenvereinigung, die aufgrund eines konkreten politischen, sozialen oder ökologischen Anlasses ihren Bereich Selbsthilfe organisiert und somit möglicherweise Einfluss auf die öffentliche Meinung, auf staatliche Einrichtungen, Parteien oder andere gesellschaftliche Gruppierungen nimmt. Und ja, das erklärt ja letztendlich, was die alle so treiben, ne?
Genau. Die Fridays for Future-Bewegung, die ist ja nicht einfach so entstanden.
Hey, ich glaube, wir kennen es alle, oder? Ja. Die gute Greta halt.
Ja. 16 Jahre ist die schwedische Klimaaktivistin alt. Also das ist schon, finde ich, krass, so jung so ein Riesending aufzuziehen.
Auf jeden Fall. Ich finde es halt krass, was das für eine Welle geschlagen hat. Ich meine, sie hat ja selber angefangen, freitags quasi zu demonstrieren, anstatt zur Schule zu gehen. 16 Jahre, ja, ich glaube, da geht man noch zur Schule.
Andere würden sagen, sie hat angefangen, freitags die Schule zu schwänzen.
Ja.
Ja, das war halt auch kontrovers diskutiert, gerade wo das jetzt so eine Auffahrt genommen hat, ob halt viele das als Grund tatsächlich nehmen, einfach die Schule zu schwänzen. Kann ich auch verstehen, weil ich denke mir dann auch so, ja, okay, die rennen jetzt vormittags oder ich weiß nicht, um welche Uhrzeit das stattfindet, alle hin. Und danach holen sie sich dann ihren Milchshake-Kakao bei verrufenen Kaffeeketten und verbraten da eigentlich dann all das, wogegen sie ja demonstriert haben. Und das finde ich dann wirklich auch echt fragwürdig. Also ich finde es super, aber ich bin halt auch der Meinung, okay, in welchem Ausmaß das halt auch stattfindet.
Ja.
Ja, grob, um das mal nochmal hier auch nochmal kurz anzusprechen, geht es ja um die Klimakrise, die ja, ja bei manchen mehr als Krise angesehen wird, bei manchen weniger und bei der Greta wird es wohl als eher größeres Problem angesehen. Ja, und die wird halt, möchte halt, der, ja, wie du gerade schon angesprochen hast, die möchte halt da irgendwie darauf aufmerksam machen, dass irgendwie die Erderwärmung und so und die ganze Klimakrise halt irgendwie gestoppt werden sollte oder irgendwie dagegen was unternommen werden sollte, genau.
Ja.
Und was vielleicht ein wichtiger Satz ist, was das eigentlich auch ganz gut beschreibt, warum dass die das auch vielleicht ein Stück weit freitags ihre Schule schwänzt dafür ist, was er gesagt hat, why should I be studying for future that soon may be no more, when no one is doing anything to save the future, ja, also, die sagt halt, warum soll ich noch in die Schule gehen, ja, für eine Zukunft, die sowieso für den Arsch ist, so ungefähr, ja, genau, wenn keiner was dagegen tut, dass die Zukunft gesichert ist. Ja, gut, das kann man sehen, wie man will, finde ich, irgendwie, weiß nicht.
Ich glaube, das würde schon helfen, wenn man weiterhin in die Schule geht, vielleicht kommt man dann, wie soll ich sagen, arbeitstechnisch dann vielleicht ein bisschen weiter
und kann ja, vielleicht natürlich
da was reißen. Gut, ja. So geht es natürlich auch, ne? Aber,
Ja, sie hat sich halt irgendwie, dadurch, dass sie das freitags schwänzt, da hat sie sich halt irgendwie schon so ein Aufmerksamkeitsding gesucht, ne? Weil das ist halt schon was irgendwie für Aufruhr sorgt, ja? Die geht jetzt freitags nochmal zur Schule, ne? Das ist halt irgendwie, also finde ich irgendwie, bekommt mehr Aufmerksamkeit, als wenn man es irgendwie samstagabends macht oder so, ne? Also, ja. Das hat schon auch damit zu tun, glaube ich.
Also marketingtechnisch würde man sagen, das ist durchdacht.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich frage mich dann auch, also klar, sie macht es natürlich, um die Aufmerksamkeit auf das Problem ein bisschen hinzuleiten. Aber ich bin bei solchen Aktionen halt immer so, okay, man geht dahin, man demonstriert, man macht die Leute darauf aufmerksam, was schon mal ein großer Schritt ist. Aber ich finde es halt auch irgendwie, ja, was heißt nutzlos, aber ich denke mir dann so, da laufen dann alle hin und sagen, ja, wir finden das scheiße, aber was ändern die Leute, die da hingehen, denn wirklich auch an ihrem Lebensstil, um halt diesen Klimawandel in Anführungsstrichen aufzuhalten? Das ist halt immer so die Sache, okay, was passiert danach, was passiert, nachdem du da freitags hingegangen bist? Änderst du das wirklich, nimmst du es wirklich ernst oder gehst du da nur hin, um, sag ich mal, die Parolen da mitzurufen und zu sagen, hey, wir sind gegen die Klimakrise? Das ist immer so, weiß ich nicht.
Ja, ich denke, ein großer Teil ist da schon, so wie du sagst. Ja.
Genau, und vorm Urlaub gehen sie demonstrieren, dann fliegen sie mit dem Flieger einmal um die halbe Welt und hauen da CO2 raus, dass es so knallt, ne? Wahrscheinlich.
Ja, das ist so immer, ich frage mich immer so, machen die es wirklich, weil sie es ernst meinen oder halt fürs Gewissen? Gerade wo du sagst, halt diese Flugreisen, es gibt ja viele, die sagen dann, ja, wir zahlen diese Gebühr, um unseren CO2-Ausstoß dann zu kompensieren. Ja klar, beruhigst du denn dein Gewissen, aber ist damit wirklich irgendwem geholfen? So hätte der Flug in Anführungsstrichen sein müssen, hätte man nicht, keine Ahnung, in die Berge mit dem Fahrrad fahren können. Das ist immer so, ich habe halt immer das Gefühl, die Leute meckern zwar alle und schreien, aber Ändern sie wirklich was?
Ja, weiß aber ich glaube, gerade weil ihr jetzt gerade wieder das Thema Flugreisen zum Beispiel ansprecht, also ich bin schon der Meinung, dass das egal, also wie soll ich jetzt sagen, die Aufmerksamkeit geht doch hintenrum irgendwie schon in die Gesellschaft. Die fängt dann an, so wie du sagst, ja, dann fliegen sie ja doch wieder irgendwo hin. Aber die Gesellschaft diskutiert jetzt trotzdem über das Fliegen, weißt du? Das hat also schon irgendwo was ausgelöst. Verstehst du? Weil gerade die Flugreisendiskussion ist ja momentan doch relativ groß, in den letzten Monaten vor allem. Also es wird relativ viel drüber gesprochen. Also irgendwo hat es dann sekundär schon was gebracht, auch wenn es vielleicht nicht die alle primär leben. Ja, aber es wird auf jeden Fall drüber diskutiert. Ja, also hat schon irgendwo was gebracht, finde ich schon. Also.
Aber dann so die Vorschläge finde ich jetzt persönlich irgendwie so mit CO2-Steuer und sowas. An sich ist es, verringerst du da was? Dann wird halt einfach Geld ausgegeben, etwas mehr, ja, und das wird wieder auf die Vielflieger oder was abgewälzt. Ändert das wirklich was? Ich weiß es nicht.
Also ich sehe das ähnlich. Diese ganze Klimawandelsdiskussion und so weiter, ich sehe das halt, ich meine, wir haben da schon öfter darüber diskutiert, ich sehe das immer, ja, vielleicht ein bisschen anders als die Masse der Gesellschaft, die ja alle meinen, die Welt geht dann unter, aber wenn ich mir überlege, was die Erde geschichtlich die letzten Millionen Jahre an Veränderungen durchgemacht hat, sind wir halt als Mensch nur ein kleiner Fisch, der eigentlich überhaupt keine Rolle spielt in der Geschichte von der Erde auf jeden Fall.
Ja, das ist ja nur ein Augenzwinkern sozusagen, was wir jetzt gerade da sind, ja. Aber was wir geschafft haben irgendwie mit dem CO2 und dem ganzen Ding, mit der Erde wird es weitergehen, ob es jetzt radioaktiv verseucht ist oder nicht und hier die alles abbrennt, weil es so heiß wird, aber halt dann ohne uns, ne?
Genau, der Erde ist es im Endeffekt egal. Also wir schützen ja nicht hier die Erde in dem Sinn, sondern wir schützen eigentlich den Menschen. Das muss man schon auch mal vielleicht ein bisschen von der Seite sehen. Wir denken halt drüber nach, oh, ja, vielleicht können wir hier irgendwann nicht mehr leben, weil wir ein Parasit sind und ein Parasit zerstört halt einfach sein Wirt mit der Zeit. Ist der Mensch ja, ist nichts anderes. Wir beuten die Erde aus, leben davon, leben auf der Erde und irgendwann haben wir sie halt so weit ausgebeutet, dass wir unseren Lebensraum zerstört haben. Wie halt ein anderer Parasit irgendwo auch lebt. So sind wir. Es ist einfach so.
Ja, ja.
Das sehe ich auch so. Auch deinen Gedanke finde ich gut. Nicht zu sagen, wir wollen den Klimawandel aufhalten, sondern wir wollen wie die Greta ja auch schon gesagt hat, unsere Existenz.
Genau, richtig. Ja.
Schützen sozusagen. Uns Menschen, dass wir länger hier und unsere Nachkommen und so auch noch hier so was von haben. Ja.
Weil der Erde ist das egal.
Genau.
Da kommt dann entweder mal eine Dürreperiode, dann kommt irgendwann eine Eiszeit. Ich war vor 4 Wochen in Norwegen und da habe ich dann mal praktisch die Ausläufer von der Eiszeit gesehen. Ja? Die ganzen Fjorde sind ja nur dadurch entstanden, weil da irgendwie, weiß ich, wie viel Eis geschmolzen ist und das halt durch den Wasserlauf dann so entstanden ist. Und da habe ich mir gedacht, hey, was will der Mensch eigentlich hier sich groß aufspielen? Wir haben überhaupt auf der Erde, wir spielen keine Rolle. So, also ich sehe das einfach so.
Schau mal, da kommt ein Tornado, ein Tsunami, ja. Und was können die Menschen dagegen ausrichten? Ja?
Gar nichts. Das ist so sagen, da kannst du wirklich gar nichts dran ändern. Da kannst du auch wir halten jetzt Tornados auf. Das macht auch irgendwo keinen Sinn.
Ja, das sind Gewalten, da können wir nichts gegen ausrichten.
Nee, das natürlich nicht. Aber jetzt, also ich verstehe im Grundgedanken, stimme euch da auch komplett zu, aber jetzt zu sagen, ja gut, dann können wir es auch eh gleich sein lassen.
Ja, das ist wollte ja ich jetzt nicht
sagen. Auch ein Quatsch. Aber ja, natürlich ist der Erde das egal. Die dreht sich weiter und wenn wir irgendwann alle ausgerottet sind, dann kommt halt der Nächste, der hier im radioaktiven Müll leben kann.
Ja, die Kakerlaken, die.
Aber ja, zum Beispiel, die überleben tatsächlich, glaube ich, sogar alles.
Ja, genau.
Aber ja, es ist halt so komplett fraglich und ich finde es halt auch, also ich, sag ich mal, als in Anführungsstrichen landwirtschaftlich beeinflusst, aber eigentlich auch Autonomalverbraucher. Ich finde es einfach so, mir fällt es mittlerweile unheimlich schwer, sag ich mal, mein Leben gewissenfrei zu leben, weil es einfach mittlerweile so viele Meinungen gibt, dass man gar nicht mehr weiß, so, ja, okay, was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn noch okay? Was ist denn noch klimaneutral? Kann ich das essen? Mache ich lieber dies? Fahre ich mit dem Auto? Oh nein, fahre ich lieber Bus? Fahre ich lieber Bahn? Fahre ich lieber Fahrrad? Also ich finde, das ist halt auch so. Also ich persönlich bin halt auch da so ein bisschen total hin und her gerissen, weil man gar nicht mehr weiß, so, ja, wonach richte ich mich denn jetzt überhaupt noch?
Ja, natürlich. Das ist ganz klar so. Aber das haben wir auch schon oft diskutiert, ist halt bei uns vor allem in Europa ein Luxusproblem, das wir einfach haben, weil wir uns darüber Gedanken machen können. Ja, das ist ja auch dieses ganze Umweltthema im kleineren Sinn, was wir hier auf dem Land und in Deutschland haben und so weiter. Und dieses, ja, esse ich noch Fleisch und sowieso. Das sind so Dinge, ja, die sind halt einfach ein Luxusproblem, das wir halt in Europa jetzt haben. Ist halt so. Weil uns geht's halt gut, ja, wir sind mit alles gut versorgt, wir haben alles. Und jetzt können wir uns dadurch Gedanken drüber machen, ja, was könnten wir denn eigentlich hier noch besser machen oder wieder abschaffen, ne? Da, ja, ist halt so. Aber gut.
Ja, aber man fässt sich da halt auch echt manchmal im Kopf, weil wenn ich mir das hier mal anhöre mit der CO2-Steuer und dies und das, und ich möchte dann da echt manchmal hingehen oder einen Brief schreiben und fragen so, waren Sie schon mal in Indien? Weil ich finde halt irgendwie so, das wird halt so zentral gefühlt, gerade irgendwie alles auf Deutschland abgewälzt, und ich habe das Gefühl, alle anderen Länder können sich da gar nicht dran beteiligen, weil die gerade ganz andere Probleme haben oder können es halt auch finanziell gar nicht so umsetzen, wie wir das können, weil wir ja wirklich hier eigentlich im Luxus leben. Ja. Und das finde ich immer so, ach, keine Ahnung, das verstehe ich dann immer nicht. Ich denke dann immer so, hey, wollen wir nicht erstmal alle anderen Baustellen nochmal vielleicht vorher beseitigen, damit wir hier alle auf einem Level arbeiten können?
Hm. Die Menschheit kann es schaffen, wenn sie dann nur wollen. Ja, man hat einfach das Gefühl, so sind andere Sachen sind einfach wichtiger.
Ja, natürlich, das Leben und die Selbstentfaltung und so weiter des einzelnen Menschen ist einfach wichtiger, weil wenn du hier nichts mehr, wenn du dich selber so einschränkst, dass du nichts mehr machen kannst und darfst, ja, dann, ja, dann bringt es ja auch nichts. Also irgendwo musst du da halt schon ein Stück weit, finde ich, auch einen Mittelweg finden, ne? Ja, weil du kannst dann einfach alles verbieten und hast ja gar nichts mehr. Ja, also eben, es ist ganz einfach so, wie ich vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, wir sind ein Parasit, und solange wir hier leben, werden wir von der Erde leben und die ein Stück weit verändern und ausbeuten. Das ist so. Und wenn so, weil es ist egal, was wir tun. Wenn wir Nahrungsmittel produzieren, leben wir von der Erde. Wenn wir Treibstoff produzieren, leben wir von der Erde. Wenn wir Strom produzieren, leben wir von der Erde. Wir können auf all das nicht verzichten. Das ist eigentlich nahezu unmöglich. Ja, es ist einfach so.
Außer wir suchen uns irgendwelche Höhlen und schmeißen
trotzdem
alles weg.
Trotzdem, dann geht's wieder los. Wir brauchen Feuer, leben wir von der Erde. Wir müssen immer noch was essen. Also
und so viele Höhlen gibt's auch wieder nicht. Da müssen wieder Bäume gefällt werden. Genau.
Ja, also, es soll jetzt nicht so abgehackt klingen und so, aber ja, irgendwo muss da halt ein gewisses Maß auch noch dafür da sein, glaube ich, dass das halt auch unsere Lebensgrundlage einfach ist. Das muss man schon auch irgendwie so sehen. Man kann nicht alles sagen, ist alles schlecht.
Das Problem ist auch wirklich die Komplexität, ja. Alles hängt miteinander zusammen, und ich denke auch irgendwie, umso mehr Zeit vergeht, umso mehr wurzelt alles irgendwie zusammen, ja. Und umso schwieriger wird es, einzelne Teile davon vielleicht zu verändern oder zu sagen einfach, so ist es und wir ändern das jetzt. Da hängt halt einfach viel zu viel dran einfach, ne?
Ja. Jessica, du wolltest noch was sagen, dann schließen wir das Thema vielleicht dann auch langsam ab.
Ja, genau. Also ich wollte jetzt nicht noch irgendwie so 1000 Initiativen auflisten, aber gerade wo ihr das halt gesagt hattet, mit wir können es ja nicht aufhalten, wir leben nur mal hier. Ich meine, das ist ja auch einfach Fakt, wir werden ja nicht weniger, wir werden ja einfach nur noch mehr. Und das ist ja diese bekannte Zahl da 2050, dass wir einfach über 9 Milliarden Menschen sind. Und es gibt eine Initiative, die nennt sich Zukunftsweise Landwirtschaft, und die haben den Weltacker quasi ins Leben gerufen. Da haben die einfach mal in Berlin 2000 Quadratmeter an landwirtschaftlicher Nutzfläche angelegt, weil sie das einfach mal durch die jetzige Population mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche gegengerechnet haben. Und das waren einfach 2000 Quadratmeter pro Mensch. Und da muss aber auch alles drauf angewandt werden. Das heißt, die eigenen, sag ich mal, Lebensmittel, also Ressourcen, dann natürlich die ganzen Nahrungsmittel für die Tiere, für die Industrie und. Und das kommt quasi gar nicht hin, weil das einfach gar nicht möglich ist, das in diesem Umfang so zu gestalten. Und das zeigt ja letztendlich auch, dass da irgendwo auch eine Grenze ist. Aber es liegt halt an uns zu bestimmen, okay, wie weit können wir diese Grenze denn noch überhaupt vor uns hinschieben, dass wir alle hier noch einigermaßen harmonisch miteinander leben können, ohne halt die Erde abzufackeln, sage ich mal jetzt einfach so salopp.
Ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss. Ja, da, über diesen Weltacker, da kann man sich auf jeden Fall mal nochmal informieren. Du hast gerade angesprochen, Zukunft, Stiftung, Landwirtschaft ist da, glaube ich, ein Stichwort.
Genau, ansonsten können wir es ja auch nochmal irgendwo verlinken und mit reinschreiben.
Werden wir tun. Ja, wir haben heute noch ein zweites Thema, und zwar das Thema der grünen Kreuze, was ja jetzt die letzten Wochen eigentlich, ich glaube, schon relativ ganz, ja, ganz gute Aussehen bekommen hat. Weil es gibt es ja noch nicht so lang. Jetzt, wenn die Folge rauskommt, sind es, glaube ich, ja so 2-3 Wochen, ja. Was das Thema ist. Und das wird ja doch jetzt schon überall ein bisschen diskutiert. Aber was es da eigentlich geht und was das eigentlich ist, können wir nochmal vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Jessica, was hast du zu sagen?
Ich bin durch Instagram darüber aufmerksam geworden, weil das auf einmal aufpoppte, und zwar bei den Bocholter Landschweinen. Und das nimmt echt gerade eine gute Flutwelle an. Also es ist ja auch jetzt keine Demonstration, es machen ja tatsächlich bewusst Landwirte, um halt auch auf deren Missstände, sag ich mal, aufmerksam zu machen.
Ja, ich bin da drauf gekommen, auch über so einen Messenger.
Ach nee.
Was eben im Status und dann auch über so ein Bilderteilportal. Ja, nee, über WhatsApp und Instagram. Doch. Über WhatsApp und Instagram bin ich eben auch darauf aufmerksam geworden und habe mir dann den Text auch durchgelesen. Der das ja relativ groß dann verbreitet hat, war ja der Bauer Willi. Ja. Der war eigentlich der das dann relativ breit gefächert mit seinem Artikel hatte, der auch viel geteilt wurde. Und es ist so, dass das eigentlich ein grünes Kreuz ist, wie der Name schon sagt. Das ist ein relativ einfaches Holzkreuz, also eine horizontale und eine vertikale Latte, grün angestrichen. Und der Aufruf geht halt dahin, dass man das doch irgendwo an vielbefahrenen Straßen einfach aufstellen soll. Und dann verspricht man sich daraus, dass wenn da im ganzen Land diese grünen Kreuze verteilt sind und das dann aber vielleicht auch mit Bildern geteilt wird und so weiter, dass das dann einfach auch gesellschaftlich zur gesellschaftlichen Aufmerksamkeit zwangsweise irgendwann führt und dann eben drüber gesprochen wird, was ist das eigentlich, und dadurch vielleicht dann eben der Dialog entsteht. Genau, soweit, glaube ich, kann man das dann mal grob zusammenfassen.
Ja.
Du wolltest irgendwas sagen noch?
Ja, also, dass der Mitinitiator natürlich Bauer Willi ist. Er hat halt zusammen mit ein paar Bloggern sozusagen das ins Leben gerufen. Und auch schon Politiker haben ein Kreuz aufgestellt und sich damit befasst.
Ja. Richtig. Aber ich glaube dann, wir haben da auch noch von Bauer Willi nochmal ein Statement dazu. Und da hören wir doch, glaube ich, jetzt einfach mal rein.
Willi, klär uns doch mal auf, wenn man es tiefgründiger betrachtet, was hat dich dazu bewegt, oder anders formuliert, was steckt hinter der Grünen Kreuze-Bewegung?
Es war so, dass wir vor 1,5 Wochen ja erfahren haben, dass die Ministerinnen in Berlin ein Agrarpaket verabschiedet haben. In diesem Agrarpaket stehen sehr viele Dinge drin, die man jetzt im Detail so gar nicht alle erläutern kann, die die Wirtschaftlichkeit unserer Betriebe konkret gefährden. Und seitdem geht in vielen landwirtschaftlichen Betrieben die Angst um, dass mit diesem Agrarpaket jegliche Produktion auf dem Acker und im Stall erschwert wird und in Einzelfällen sogar unmöglich gemacht wird. Die Maßnahmen greifen erstmal massiv in die Eigentumswerte von uns Landwirten ein, aber Einzelflächen werden wertlos und vor allen Dingen, und das betrifft auch den Bürger, sie können nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Und die Folge wäre, dass unsere Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden, ohne Rücksicht darauf, wie sie dort erzeugt wurden. Und das kann doch einfach nicht im Sinne des Verbrauchers sein. So, und dann ist es so, dass diese zahlreichen Verbote, das ist ja nicht nur das Agrarpaket, das ist auch Düngeverordnung und andere Dinge, führen einfach dazu, dass dann auch die Erträge sinken. Und damit ist auch die Versorgung der heimischen Bevölkerung mit regionalen Produkten gefährdet. Und unsere Leute wollen ja regionale Produkte. Und auch das widerspricht eigentlich dem Wunsch des Verbrauchers. Jetzt ist es so, dass viele Landwirte sagen, okay, traditionell kann ich nicht mehr wirtschaften, dann mache ich halt eben Bio. Und dann stellen sie um auf biologische Landwirtschaft. Das ist in Ordnung. Aber das Problem ist, das führt jetzt auch im Bio-Bereich zu einem Überangebot. Und ein Überangebot führt wie immer zu einem gewaltigen Preisdruck. Das heißt, auch unsere Kollegen in der Biolandwirtschaft kommen in diese Spirale der Preise nach unten rein. Und aber im Prinzip, sage ich mal, ist es so, eigentlich hat dieses Agrarpaket nur das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir haben ja, du hast das auch mitbekommen, die Diskussion um die Düngeverordnung, um andere Dinge, die Ackerbaustrategie, die demnächst verabschiedet werden soll, wo wir nicht genau wissen, was denn da nun wieder drin steht. Und dann habe ich einen Kollegen angerufen und habe gesagt, hör mal, hast du das auch gehört? Und der war genauso entsetzt wie ich. Und dann haben wir beschlossen, da irgendwas zu unternehmen und haben uns gefragt, was können wir tun? Und dann haben wir noch andere Bloggerkollegen damit reingenommen und dann kamen Vorschläge wie, ja, wir müssen jetzt Autoreifen anzünden, wir müssen Autobahnen sperren, Treckerkurse durch die Städte machen und. Und da haben wir aber gesagt, nee, das kann es nicht sein. Mhm. Das, was wir machen wollen, soll kein Krawall sein, so wie das die französischen Berufskollegen häufig machen, sondern wir haben uns für einen stillen Protest entschieden. Ja, dann war die Frage, wie machen wir das mit dem stillen Protest? Und irgendeiner hat dann die Idee gehabt, ich weiß gar nicht, ob ich selbst war, ich kann es wirklich nicht mehr sagen, Kreuze aufzustellen. Und zwar grüne Kreuze. Weil grün die Farbe der Hoffnung ist und das Kreuz auch für Auferstehung steht. Und da gab es auch welche, die gesagt haben, ja, aber ist ja ein christliches Symbol. Aber wie gesagt, in dem Augenblick ist uns nichts anderes eingefallen und wir haben das dann gewählt. Und da gab es auch Leute, die dann im Nachhinein gesagt haben, ja, ihr hättet ja auch ein X nehmen können. Gut, wir hatten uns entschieden und dann haben wir am Samstag vor einer Woche damit angefangen mit einem kleinen Artikel und dann kam da ganz viel Zuspruch. Wir sagen ganz einfach, wer so fühlt wie wir, wer so denkt wie wir, der soll bitte auch ein grünes Kreuz auf seinem Acker aufstellen, ohne jeglichen Kommentar, weil wir einfach damit rechnen und hoffen, das ist noch nicht klar, ob das wirklich so kommt, dass nachher in ganz Deutschland so viele grüne Kreuze stehen, dass auch die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird und anfängt zu fragen, was soll das? Mhm. Und das geht im Augenblick schon los. Also die ersten Zeitungen fragen schon nach. Das Fernsehen fragt und hier und da schon nach. Aber noch stehen ja nicht so schrecklich viele Kreuze. Und das ist einfach die Idee dahinter. Also es geht eigentlich um den Punkt, wie können wir unsere Mitbürger darauf aufmerksam machen, wie die Situation in der Landwirtschaft ist. Und da war, wie gesagt, dieses Agrarpaket eigentlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Zum Schluss vielleicht noch, welche Botschaft möchtest du den Bürgern und Landwirten mit an die Hand geben und was der Politik?
Ach, mit den Botschaften ist erst immer so eine Sache. Mhm. Wir haben in so einem kleinen Handzettel auch geschrieben, wir stellen keine Forderungen. Wir wollen eigentlich den gesellschaftlichen Dialog anstoßen damit. Wir wollen, dass sich der Bürger auch klar ist, dass wenn dieses Gesetzespaket durchkommt, der bäuerliche Familienbetrieb eigentlich zum Aussterben verurteilt ist. Wir alle kennen die Zahlen, wie viele Höfesterben es schon gegeben hat. Und unserer Meinung nach wird mit diesem Gesetzespaket dieses Höfesterben massiv beschleunigt. Der Bürger möchte aber bäuerliche Familienbetriebe. Das sagt er immer. Mhm. Also muss er auch mitwirken, dass dieser bäuerliche Familienbetrieb auch in Zukunft noch eine Chance hat. Und dazu soll er sich auch dann mit seinem Politiker vor Ort, mit seinem Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten oder so, einfach in Verbindung setzen und sich von ihm auch erklären lassen. Wir wollen es ja auch erklärt bekommen als Landwirte, was das jetzt alles soll und ob das zielführend ist. Und nochmal, es gibt Lösungen. Ich habe sie eben aufgezählt. Wasserschutzkooperationen, Naturschutzkooperationen, Vertragsnaturschutz. Also es gibt so viele Lösungen, die alle schon da sind und die macht man eigentlich mit diesem Agrarpaket kaputt. Und das darf auch nicht sein, dass bereits bestehende gute Kooperationen zerstört werden. Vielmehr sollte es viel noch mehr dieser Kooperationen geben, damit auch draußen wirklich was erreicht wird. Und ich habe auch mal in einer Petition Bienen- und Klimaschützen Vorschläge gemacht, was der nicht landwirtschaftliche Bürger tun kann. Das fängt an bei Steingärten, die begrünt werden sollten. Das geht weiter, dass man in seinem privaten Garten eine sogenannte dreckige Ecke hat, wo Brennnessel stehen, wo Unkraut steht, und halt eben nicht Thuja und Rollrasen. Mhm. Weil auf Thuja und Rollrasen haben die Insekten auch nichts zu fressen. Die Leute können kleine Blühecken, Blühwiesen anlegen. Es gibt so viele Sachen, sie könnten, wenn sie wollten, auf Fliegen verzichten. Wir haben in diesem Jahr hat der Flugverkehr nochmal wieder zugenommen, vor allen Dingen auch der Urlaubsflugverkehr. Also wie gesagt, man findet das im Internet, Bienen und Klimaschützen bei change.org. Da werden eben auch Maßnahmen benannt, die der Nichtlandwirt auch tun kann. Und wir alle kriegen das nur gemeinsam hin. Ja. Man kann es nicht immer nur den Landwirten in die Schuhe schieben, sondern wir sind alle dazu aufgerufen, für Klima und Artenschutz was zu tun. Wir tun unseren Teil, aber der Bürger muss auch seinen Teil dazu beitragen und so wird ein Schuh draus.
Die Bürger sind die meisten, ja, und die, wenn die nicht mitmachen, dann bringt das alles.
Wir sind alle Bürger, genau. Du und ich, wir sind alle Bürger. Ne? Also ja. Wir haben auch hinter unserem Haus 1000 Quadratmeter Blühwiese angelegt. Manch einer sagt, das sieht aber unordentlich aus, ja. Mhm. Wir lassen auch die Stängel von den Sonnenblumen stehen, weil es wieder Insekten gibt, die ihre Eier in den toten Stängel von Sonnenblumen ablegen. Und gerade diese sogenannte ordentliche Landschaft ist ja das, was die Insekten aussterben lässt. Mhm. Wir brauchen mehr wilde Ecken, wir brauchen auch Schutthaufen, wir brauchen Lehmwände, wir brauchen auch Mauerwerk, wo Mauerbienen zum Beispiel drin brüten können. Und wenn ich dann eine Fertigbauplatte habe, dann hat die Mauerbiene auch keine Chance.
Ja.
Einfach nachdenken, es gibt Informationen darüber in Hülle und Fülle. Wir müssen vom Wollen zum Tun kommen.
Gebe ich dir recht.
Das ist prima.
Ja, wirklich. Ist wirklich ja. So. Und das, was du sagst, stimmt ja auch alles.
Vielleicht noch auch ein Punkt, der mir wichtig ist. Wir Landwirte müssen auch zum Teil Sachen machen, die wir so gar nicht tun wollen. Ein Punkt davon, und der auch, sagen wir, insektenfeindlich ist, ein Punkt davon ist zum Beispiel die direkte Einarbeitung von Gülle. Früher haben wir Gülle flächig ausgebracht, da hat es ein paar Stunden gestunken, dann war der Geruch weg und dann kamen die Schmeißfliegen und konnten auf dieser Gülle ihre Eier ablegen. Schmeißfliegen sind Insekten und wenn man Fallen aufstellt und Insekten fängt, dann findet man auch diese Schmeißfliegen in den Fallen. Ich erinnere eben an die Krefelder Studie, wo ja die Biomasse von Fluginsekten gezählt wurde. Wenn wir aber die Gülle innerhalb von 4 Stunden einarbeiten müssen oder man ist dabei, das zu verschärfen innerhalb von 1 Stunde, da hat auch die Schmeißfliege keine Chance mehr und dann landet die auch nicht mehr in der Falle der Insektenforscher. Mhm. Und so erklärt sich auch ein bisschen, ich könnte das jetzt weiter ausführen, warum in den Krefelder Naturschutzgebieten die Masse an Fluginsekten abgenommen hat. Weil die Viehhaltung aus den Naturschutzgebieten herausgehalten worden ist und somit ganz viele Arten, die es da vorher gegeben hat, weil dort eine Nutzung stattfand mit Vieh, eben heute nicht mehr da sind. Mhm. So, und wenn auch da keine Kuhfladen sind, die düngen, dann ist auch irgendwann der Löwenzahn weg. Und der Löwenzahn ist die erste große Bienenpflanze oder Nektarpflanze, die im Frühjahr kommt. Und wenn da kein Kuhfladen ist, ist da kein Löwenzahn mehr und dann verschwindet die Schmeißfliege und dann verschwindet auch die Honigbiene und auch die Wildbiene. Und dann schreit man, ja, die Masse der Fluginsekten ist zurückgegangen. Das ist richtig. Aber man muss sich fragen, warum? Es ist nicht immer nur die Landwirtschaft mit ihren bösen Pestiziden, sondern es sind auch oft ganz andere Gründe, die da eine Rolle spielen und da sollte man auch mal nachgucken, welche Gründe das alle sind.
Mhm. Tiefgründiger befassen einfach, ne? So wie du es halt machst. Ne?
Ja, und ich versuche das mit meinen bescheidenen Mitteln unters Volk zu bringen und meine Blogger-Kollegen, finde ich eine tolle Aktion jetzt, dass wir da auch so toll zusammenarbeiten, machen jetzt bei dieser Aktion auch alle mit und wir arbeiten da sehr eng zusammen, stimmen uns auch ab und das ist viel Arbeit. Aber ich glaube, es lohnt sich.
Ja, ich denke auch, da wünsche ich dir und deinen Kollegen auf jeden Fall alles Gute, dass das auch super. Alles gelingt.
Und würde mich freuen, wenn ganz viele Leute das hören.
Ja, mich auch natürlich. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, auch im Namen von Jessica und Peter. Und dann wünsche ich dir alles Gute.
Gern geschehen.
Ja, der spricht ja da Themen an, die wir hier im Farmcast eigentlich in den letzten Jahren immer mal wieder aufgegriffen haben. Es ist halt vor allem, er bringt es nochmal ein bisschen auf den Punkt über das, was, wo ich mich eigentlich schon immer mal wieder auch, was soll ich sagen, aufgeregt habe oder wo ich ja mich eigentlich gefragt habe, wo soll das denn hinführen? Vor allem das Thema, diese Zwangsumsetzung von irgendwelchen ökologischen Maßnahmen, so würde ich es vielleicht mal beschreiben. Also, dass du einfach als Landwirt dazu gezwungen wirst, was umzusetzen, das natürlich dann unentgeltlich, also so steht es ja aktuell in diesem Papier, hat ja auch der Willi gerade so gesagt. Und dann vielleicht auch sogar teilweise ist auch richtig so, dass du einfach enteignet wirst. Also dir wird einfach ein Stück Land weggenommen und da wird dir einfach vorgeschrieben, was du denn auf diesem Stück Land dann zu tun hast oder nicht zu tun hast. Und wenn es da eben schon hingeht, dann finde ich, dann irgendwo fehlt es dann komplett an der Individualität. Der Landwirt ist dann im Endeffekt ja nur noch ein Arm der Politik, der einfach nach seiner Nase tanzen muss. Und wenn die sagt, wir machen das so, dann wird es so gemacht. Und dass es da dann natürlich in die Richtung geht, weil jeder Mensch ist ja zum Glück dann deswegen immer noch frei und kann sich frei entscheiden, was er tut, dass er dann einfach sich gegen die Landwirtschaft entscheidet, das wundert mich dann einfach nicht. Und wie es der Willi eben auch schon gesagt hat, es sind halt dann oft die kleinen Betriebe, die sich dann einfach sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Meiner nächsten Generation möchte ich das nicht auferlegen, in so ein Fahrwasser zu geraten, wo er eigentlich nur nach Vorschriften arbeiten muss und ihm nur auf den Fingern geschaut wird und er in der Öffentlichkeit eigentlich immer ein Stück weit an dem Pranger steht und dass die dann einfach aufgeben oder aufhören, das wundert mich nicht. Ich meine, bei uns war es ja auch mit eine ähnliche Entscheidung, dass wir mit den Kühen und mit der Milchproduktion aufgehört haben, lag ja auch da irgendwo daran. Und ja, und wie er eben sagt, die kleinen Betriebe, die bäuerliche Landwirtschaft, die wird sich immer gewünscht, aber die wird halt genau durch solche Dinge eben kaputt gemacht. Ja, das haben wir ja schon relativ oft angesprochen. Ja. Und dass da irgendwie entweder es wird, werden die Augen geöffnet und die Gesellschaft sieht es, dass es so irgendwie auch vielleicht nicht der richtige Weg ist, das irgendwie von oben herab zu regeln, sondern dass es vielleicht einfach im Dialog von unten nach oben einfach besser wäre oder halt einfach, dass alle auf einer gleichen Ebene sind. Dass das vielleicht der bessere Weg ist, vielleicht hilft es ja dahingehend, weil der Dialog ist ja, finde ich, momentan sehr schwierig. Es sind, glaube ich, schon ein Stück weit verhärtete Fronten, die da irgendwo sind. Und der eine denkt, ja, die Gesellschaft, der Verbraucher, die hassen uns alle. Ja, und die Gesellschaft, die denkt, oder der Verbraucher denkt, die Landwirtschaft, die will uns nur Schlechtes und die macht die ganze Welt kaputt. Ja, dass da vielleicht irgendwo mal ein bisschen mehr Verbindung dazwischen sein muss. Und vielleicht hilft es ja einfach dagegen, den Dialog wiederherzustellen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es auch so. Also es ist ja schon, ich will es nicht sagen wie so ein Hilfeschrei, aber es ist halt wirklich darauf aufmerksam machen. Das ist halt auch eine super Idee. Ich meine, wir alle fahren irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder zu Bekannten mal an einem Feld vorbei. Und wenn da ein grünes Kreuz steht, da fragt sich halt auch jeder, okay, warum? Und fängt an zu googeln und kommt dann natürlich auf die Initiative und was überhaupt dahinter steht. Und ich finde es halt auch klasse, weil das letztendlich auch zeigt, dass ja die Bauern eigentlich auch den Dialog wollen und wie du schon sagtest, nur noch ausführender Arm sind und dass da einfach auch was stattfinden muss. Und ich meine, es ist ja von beiden Seiten gewollt, aber wie du schon sagtest, es kann nicht sein, dass die Auflagen und alles weitere steigt und mehr oder weniger gefordert wird, setzt das so um. Aber über die Konsequenzen, was letztendlich auch dahinter steht für den Landwirt, da wird halt nicht so wirklich drüber nachgedacht und halt auch diese ganzen verhärteten Fronten, also ich finde die Initiative gut und auch nochmal danke an Bauer Willi, dass er uns da auch da letztendlich mit dem Interview für unsere Zuhörer ein bisschen ausgeholfen hat, das nochmal genauer zu erklären. Und wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall unterstützen und Kreuze aufstellen, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen ist halt er direkt an der Front, ja, und von ihm das halt zu hören, ist nochmal eine ganz andere Baustelle als vielleicht von jemand anderen. Ja, und der Bauer Willi ist eine Stimme. Und ich glaube, ne, wir alle wissen, dass wenn der Bauer Willi was sagt, da steckt halt auch einiges dahinter. Also er macht sich da wirklich Gedanken und das ist uns ja auch wichtig, das hier rüberzubringen.
Ja.
Dass es nicht einfach irgendwie so eine Nummer ist, sondern dass es halt wirklich was mit Existenzen zu tun hat.
Das ist ja das, was wir auch eigentlich schon immer versuchen, hier anzusprechen. Und ich möchte einfach, glaube ich, hier an der Stelle dann auch einfach mal nochmal sagen, ja, nimmt den Dialog auf. Also vor allem, das ist natürlich jetzt an alle gerichtet, das ist an die Landwirte gerichtet, die uns zuhören, an die landwirtschaftlich verbundene Gerichte, die uns zuhören und natürlich auch vielleicht die Kritiker, die uns zuhören, sucht einfach den Dialog zum Landwirt oder auch natürlich zu uns. Ja, wir sagen ja jedes Mal, dass ihr uns einfach mal schreiben sollt, machen ja auch viele. Und ich merke das wieder, mein Vater hat mir letztens erst eine Story wieder erzählt, er war bei einem Kollegen oder bei einem, ja, eigentlich, was heißt Kollegen, eigentlich bei jemandem, den er nicht so gut kennt und er hat, ich sag mal, es ging eigentlich um eine Fläche, um eine Ackerfläche, die bei ihm im Besitz ist und mein Vater, wir wollten die halt pachten, sagen wir mal so. Und dann hat er mit ihm gesprochen und dann hat eben auch der Verpächter gesagt, ja, ich habe mit der Landwirtschaft gar nichts so zu tun, aber wie ist es denn jetzt eigentlich hier und da? Und es ging um ein paar Themen und mein Vater hat dann sich mit ihm einfach mal unterhalten. Ich meine, wir hatten meinen Vater ja hier auch schon drin. Ich meine, die das gehört haben, die wissen, dass er eigentlich auch einer ist, der ein fundamentales Wissen hat und auch eine Weltanschauung hat, die, glaube ich, doch, ja,
bodenständig ist,
ne? Ist, genau. Mhm. Und der andere, der hat sich dann dafür bedankt, mal das von der Seite zu sehen und das vielleicht auch mal von der anderen Seite zu verstehen, weil er hat gesagt, er weiß nicht mehr, was er jetzt eigentlich in den Medien glauben oder verfolgen soll, weil er versteht es halt oft nicht, wie und was das eigentlich wirklich ist. Und ja, er hat sich wirklich dann dafür bedankt, das einfach mal so erklärt zu bekommen und mal die andere Sicht zu sehen. Genau.
Ja. Also. Weil der Punkt ist ja, glaube ich, auch der, wir als Verbraucher oder als Bürger, die mit der Landwirtschaft vielleicht jetzt nicht so viel zu tun haben und wir hören von dem Agrarpaket, wo es dann heißt, ja, mehr Blühflächen, ja, hier Reduzierung, hier Vorschriften für die Landwirtschaft, wo man sich dann jetzt denkt, ja, das habe ich dem Bauer Willi aber auch gesagt, für mich klingt das im ersten Moment ja cool, so schlecht klingt es doch gar nicht, ist doch für uns alle gut, ne? Und so, aber dann hat er mich da auch wirklich nochmal aufgeklärt und ich finde es halt einfach gut, man versteht halt auch wirklich, was jetzt da so hinter steht an sich, dass das im Endeffekt uns ja, Bürger und Verbraucher auch wieder trifft, die nicht in der Landwirtschaft sind und das auch einen negativen Effekt hat. Ja, und da muss man sich auch mal Gedanken machen darüber und nicht einfach nur immer, oh, Agrarpaket, oh, klingt ja super, klingt vielleicht im ersten Moment alles gut. Dahinter steckt halt viel mehr und ist viel komplexer und das macht vielleicht auch manchmal gewisserweise mehr kaputt, als es vielleicht dann letztendlich hilft. Aber das ist Ansichtssache. Das ist genauso, ja, wie, genau, Fridays for Future. So ist es. Genau.
Ja, da muss sich jeder auch so ein Stück weit sein eigenes Bild machen und wir versuchen einfach hier auch mal nochmal zur Aufklärung halt beizutragen. Ich meine, wir können ja hier niemanden keine Meinung auftragen. Genau.
Genau, so. Oder belehren oder sowas, sondern da kann sich jetzt jeder selber eine Meinung draus bilden.
Richtig. Ja, aber ich denke, lassen wir es mal so weit. Der Willi hat ja einiges gesagt, das kann man auch erstmal verarbeiten. Sind wir am Ende, oder? Weil
ja, ich habe noch was. Und zwar habe ich einen Bauer Willi nochmal was gefragt. Peter war dieses Jahr in Österreich im Urlaub und er berichtete davon, dass überall, wo er hinkam, es nach Gülle roch. Auch wo er schwimmen war oder nach dem Duschen. Was denkst du, lag es vielleicht an ihm oder an Österreich generell, dass da vielleicht so viel gedüngt wurde oder so?
Ich finde das ein tolles Zeichen. Weil wenn es riecht, dann ist offensichtlich die Gülle ja oben auf den Boden aufgebracht worden. Mhm. Und wenn sie oben auf den Boden aufgebracht wird, dann haben ganz viele Insekten, also ich sag mal zum Beispiel die Schmeißfliege, eine Riesenchance, dort ihre Eier abzulegen. Also von daher finde ich das gut. Mhm. Und gedüngt wird halt, um das Gras ans Wachsen zu bekommen. Und wenn man auf dem Land ist, ist das eigentlich früher immer normal gewesen. So, wir hier jetzt im Ackerbau haben die Auflage, die Gülle oder das Gärsubstrat aus der Biogasanlage innerhalb von wenigen Stunden einzubringen. Das ist richtig, weil es keinen Ammoniakverlust geben kann. Mhm. Aus von der Sicht her ist es gut, aber für das Insektenleben ist es halt überhaupt nicht gut. Mhm. Und von daher hat so ein Ding immer zwei Seiten. Also es gibt nicht nur gut und nur böse. Die Geruchsbelastung wird manch einem Städter nicht gefallen, aber das ist eben Landwirtschaft pur.
Genau,
das stimmt. Und wenn man das nicht möchte, sollte man besser in der Stadt bleiben und nicht aufs Land ziehen. Ja. Und sich dann beschweren, dass es auf dem Land riecht.
Ja.
Das ist ja, Das ist ja das Verrückte an der Diskussion. Man zieht aufs Land, weil man es dort ruhig haben möchte und nicht gestört werden möchte. Mhm. Und wenn dann die Trecker an der Tür vorbeifahren, dann stört man sich über die Trecker oder über den Geruch oder über die Staubentwicklung oder was auch immer. Mhm. Wir haben ja neulich einen Regner laufen haben und dann hat der so weit ausgeholt, dass der einen Meter von einem benachbarten Rasen mitberechnet hat. Für vielleicht 10 Minuten. Mhm. Ja. Und schon kam der Anruf vom Ordnungsamt. Hier hat ein Bürger angerufen, weil ihr Wasser bei ihm im Garten gelandet ist. Und ich hätte am liebsten den Bürger angerufen, ist ja wahnsinnig trocken draußen, seid doch froh, dass wir deinen Rasen beregnen, wir nehmen da auch kein Geld für.
Ja.
Also einfach mehr Verständnis für das, was wir draußen machen und auch vielleicht das ein oder andere Mal nicht anrufen, wenn was stört oder ärgert und vielleicht auch, wenn der langsame Trecker vor einem herfährt, einfach zu realisieren, dass wir für sein Essen fahren.
Ja, ich weiß jetzt trotzdem, lag es jetzt dann an mir oder der Gülle-Geruch oder ich weiß
nicht. Ja, anscheinend.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, aber die gute Landluft, ich meine, da hat er auf jeden Fall recht, das ist definitiv so.
Ja. Ja.
Dass man damit einfach leben muss. Und das war früher wirklich viel schlimmer, als es jetzt ist.
Mhm. Ja.
Gut. Ich habe noch einen Punkt, was Kleines, passt jetzt auch zum Abschluss. Wir sind natürlich auf der Agritechnica. Und zwar ist es geplant, dass wir da am 10.11. auf jeden Fall auf der Messe sind, vielleicht sogar am 11.11. noch, das wissen wir noch nicht so genau. Aber am 10. werden wir auf jeden Fall einen Tag über in Hannover auf der Agritechnica sein. Und wenn da jemand Bedarf hat, mit uns zu plaudern oder uns einfach mal treffen möchte, vielleicht einfach auch über irgendein Thema diskutieren, dann meldet euch doch einfach. Schreibt uns eine Mail, weil es wäre halt gut, wenn wir wissen würden, wir können jetzt natürlich hier nicht sagen, wir sind jetzt zu der Zeit an irgendeinem bestimmten Punkt, aber vielleicht lässt sich da was dann aushandeln, vielleicht melden sich ja ein paar, dann können wir vielleicht dann eine Zeit finden, wo wir uns treffen. Genau, dann meldet euch einfach bei uns auf den verschiedensten Kanälen. Das geht da immer hier kreuz und quer. Da könnt ihr natürlich dann auch nochmal die Ergänzungen und Anregungen schreiben. Könnt auch dessen Text oder den Audiokommentar schicken. Das geht am besten an info@farmcast.de. Ja, und ansonsten erreicht ihr uns auch hier und da noch auf so verschiedenen anderen Sachen, Thorsten, keine Ahnung.
In den Shownotes verlinkt man natürlich das Fridays for Future, die Grüne Kreuze, Blogbeitrag von Bauer Willi und das Papier, wovon der Peter auch gesprochen hat, worum es auch letztendlich geht bei den Grünen Kreuzen. Und dann auch, was Bauer Willi angesprochen hat, change.org, gemeinsam für Bienen und Klima. Dann findet ihr uns auf www.farmcast.de und schreibt uns eure Meinung, Kommentare und Anregungen auf info@farmcast.de. Auf Facebook findet ihr uns unter Farmcast- der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast-Podcast und auf Twitter Farmcast-Podcast zusammengeschrieben.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch einfach da, wo du uns hörst.
Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen dir eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter,
Jessica
und Thorsten.